Vor einigen Sonntagen haben wir mit einer Serie begonnen, wo wir darüber nachdenken, was es heißt, Jünger Jesu in einer Lokalgemeinde zu sein. Wir haben folgende Themen schon angeschaut. Erstens, erkennt und versteht die Ziele der Gemeinde. Zweitens, nimmt regelmäßig an den Versammlungen der Gemeinde teil. Drittens, setzt seine Gaben ein und zeigt Bereitschaft zum Dienen und zum Lernen. Viertens, er bezeugt das Evangelium von Jesus. Fünftens, er beteiligt sich finanziell am Haushaltsplan der Gemeinde. Heute ist dran, ein Jünger Jesu ist Mitglied in einem Hauskreis. Und dann bleiben noch zwei Themen. Ein Jünger Jesu pflegt ein fürsorgliches Verhalten anderen Gemeindegliedern und Fremden gegenüber. Und achtens, er unterstützt die Gemeindeleitung in positiver Weise. Heute ist Thema 6 dran. Ich will folgend vorgehen. Ich werde 6 Gründe aus der Bibel herausnehmen, warum wir Hauskreise haben in der Bibel. Das ist nicht etwas, das wir uns so ausgedacht haben oder das irgendwie Mode war bei anderen Gemeinden und dann wollten wir das auch mal probieren. Nein, das hat mit ganz soliden biblischen Prinzipien zu tun. Und dann will ich 3 Bilder zeigen. Die Bibel spricht oft in Bildern, um uns verstehen zu helfen, was Jesus eigentlich, Jesus oder Gott beabsichtigt. Und ich will 3 Bilder herausnehmen und die etwas ausführen. Und am Schluss haben wir einige Zeugnisse von Hauskreisteilnehmern aus verschiedenen Altersgruppen, wo sie uns aus ihrer Erfahrung mitteilen werden. Das wird dann praktischer werden. Kommen wir zum ersten Grund. Warum machen wir Hauskreise in der Gemeinde? Was ist ein Hauskreis? Hauskreis ist eine Kleingruppe, das kann zwischen 3 und 15 sein, ist nicht so genau die 15, wo man sich regelmäßig zusammentrifft, um Gemeinschaft zu haben, um die Bibel zu studieren, um zu beten, um zu essen, manchmal um zu dienen. Hauskreise sind Orte, wo man seinen Glauben vertiefen kann, wo auch neue Personen gewonnen werden. Das sind Hauskreise. So, warum machen wir Hauskreise in der Gemeinde? Erstens, Jesus hat das Jüngermachen in der Kleingruppe vorgelebt. Ja? Jesus hat sowohl zu großen Mengen gepredigt, aber wohl die größte Zeit seiner Zeit, seines Dienstes, ging in seine Kleingruppe von 12 Jüngern. Und da haben ja wir eine ganze Menge Verse, wo wir das aufreihen könnten. Einer dieser Verse ist Markus Kapitel 9, Vers 30 bis 31. Und sie zogen, also Jesus und seine Jünger, zogen nach Galiläa. Und Jesus wollte nicht, dass es jemand wissen sollte, denn er lehrte seine Jünger. Ja, Jesus wurde ja oft bestürmt von den Massen. Und er hat ganz konkret und ganz bewusst Orte gesucht, wo sie fast eine Art Geheimtreffen hatten, um in der kleinen Gruppe bleiben zu können, weil man in der kleinen Gruppe Dinge machen kann, die man in der großen Gruppe nicht durchziehen kann. So, das ist, Jesus hat investiert. Und es waren ja auch 11 von diesen 12, die nachher sozusagen die Welt auf den Kopf gestellt haben und das Christentum verbreitet haben. Dann haben wir einen zweiten Grund. Keiner in der Gemeinde soll übersehen werden. Wir haben da einmal das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo der gute Hirte 100 Schafe, ja, die waren nachts im Stall, tags wurden die rausgebracht auf die Weide und danach, wenn es dunkel wurde, kam man wieder zurück und da hat der Hirte gezählt. Sind all meine Schäfchen zurückgekommen und dann fehlte da eines und dann ist er das suchen gegangen. Also das spricht von dem, was in Gottes Herzen ist. Es ist ihm schade, wenn Schafe fehlen. Ja? Und wenn wir nur die große Versammlung haben, dann übersehen wir viel schneller Schafe der Gemeinde, als wenn wir in kleinen Gruppen arbeiten. Und dann haben wir diesen Vers, und ich habe den vorigen Sonntag erwähnt hier, als wir für die Hauskreisleiter gebetet haben, Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, Jesus hatte gerade eben zur Versammlung gepredigt und trotzdem behauptet er, sie sind wie Schafe ohne Hirten. zu einer großen Menschenmenge zu predigen, bedeutet noch nicht direkt für all die Hirte zu sein. Jesus konnte zu vielen predigen. Jesus konnte in seiner Gestalt als Mensch nicht für jeden Hirte sein. Ja, dazu brauchte es mehr Personen, die ihm dabei halfen. Dann drittens, die Christen in der Bibel trafen sich in Häusern. Ja, gleich von Anfang an, Apostelgeschichte 2, Vers 46, von Anfang an der Gemeinde. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern. Also wir haben hier die große Gruppe und die kleinen Gruppen. Ja, diese zwei Schienen fahren ja wir auch. Ja, im Gottesdienst die große Gruppe, in den Hauskreisen die kleinen Gruppen. Und dann habe ich hier einfach mal mehrere Verse aufgelistet, die von den Gemeinden im Haus sprechen. Die neutestamentlichen Gemeinden waren Hausgemeinden. Ja, am Anfang konnten die sich noch im Tempel treffen, bis Apostelgeschichte 7, 8 die Verfolgung ausbrach von den Christen. Und ab dann waren keine großen öffentlichen Versammlungen mehr möglich. Und ab dann hat die Gemeinde etwa 300 Jahre in Kleingruppen gelebt, überlebt und gewachsen und sich ausgebreitet. Geschichtlich können wir immer wieder feststellen, dass es möglich war, dass die Gemeinde Jesu auf die großen Versammlungen verzichtete, ohne einzugehen. Aber nicht niemals, niemals auf die kleinen Versammlungen. Ja, das hat Parallelen mit China. 1970 war an der Oberfläche in China kein einziger Christ zu finden, weil der Kommunismus alles kaputt gemacht hat. Aber die Underground Church in China, die ist mächtig gewachsen, seitdem man schätzt, heute über 100 Millionen Chinesen sind Christen, die sich oft im Geheimen treffen. Das sind alles Kleingruppen. Ja. Und hier, Schwerpunkt liegt jetzt nicht auf Häuser, das können auch Höhlen gewesen sein, das können Straßen, das können Wälder gewesen sein, aber dieses Element der Kleingruppe war durchgehend wie ein roter Faden durch die Kirchengeschichte. Das hat dann aufgehört, als im 4. Jahrhundert der Kaiser Konstantin auf die Bühne kam und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Christen, die bis dahin verfolgt wurden, dass das Christentum als die Hauptreligion des Römischen Reiches deklariert wurde. Und ab dann war es leichter, Christ zu sein, als nicht Christ zu sein. Und bekanntlich ist das nicht so gesund für die Gemeinde, denn dann machen das viele, weil das einfach die leichtere Option ist. Aber da haben dann die großen Versammlungen zum großen Teil auch all die Hausgemeinden, die bis dahin die Kirche Jesu waren, auch ersetzt. Obwohl das niemals ganz ausgelöscht wurde. Der vierte Grund, die Gemeinde ist ein Körper. Jedes Glied hat eine Funktion. Da haben wir 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem, ja, jeder, der Glied einer Gemeinde ist, jeder, der sich irgendwann bekehrt hat, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Ja, keiner ist nur da, weil er keine Option hat. Ja, wenn ich eine Hand habe, dann eine Funktion, dann hat die eine Funktion. Wenn ich einen Fuß habe, dann hat er eine Funktion. Und wenn die amputiert werden, dann fehlt etwas. So, hier im großen Gottesdienst können vielleicht, wie viel dienen heute hier öffentlich? Hier sind 30 Personen vielleicht, die Gelegenheit haben, 40 vielleicht mit den Leuten, die da am Empfang sind und nachher beim Kaffee und so weiter, die Möglichkeit haben, auf irgendeine Art ihre Gaben, ihre Dienste einzusetzen. Und all die anderen sind schönartig da und horchen zu, wenn der Prediger spricht und glauben ihm alles und singen mit, wenn hier von vorne angeleitet wird. So, die haben aber auch alle Gaben. Ja? Wo können die einsetzen? Ja? In der kleinen Gruppe ist die Möglichkeit da, dass jeder beiträgt. Und wenn wir uns fragen, wie hat in der Bibel ein Gottesdienst ausgesehen? Wir finden keinmal ein Programm im Neuen Testament. So muss ein Gottesdienst gestaltet werden. Ja? Einleitung, Kollekte, Informationen, Musik, Zeugnisse, Predigt. Das gibt's nicht. Wir haben keine Vorschreibung, wie ein Gottesdienst gemacht muss. was wir haben. Wir haben zum Teil, und eine der Beschreibungen, die vielleicht am nahesten drankommen, von dem, wie ein neutestamentlicher Gottesdienst ausgesehen hat, ist in 1. Korinther 14, Vers 26. Da steht Folgendes: Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder, hier ist wieder jeder, einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede und eine Auslegung. Jeder hat etwas beizutragen. Ja? Die saßen im Kreis um den Tisch herum. Es wurde zusammen gegessen. Das Abendmahl war immer ein komplettes Essen. Es war nicht nur ein symbolisches Brötchen und ein kleiner Traubensaft. Es war verbunden mit einer kompletten Mahlzeit um den Tisch herum. Jeder konnte mitteilen. Jeder hatte etwas beizutragen. Und das war natürlich nicht möglich, wenn da 300 oder 400 Personen waren. Aber ja, wenn da 10, 20, 30, 40 waren, dann ging das. So, jeder hat eine Funktion. Fünftens, die Gemeinde ist eine Familie. Man kümmert sich umeinander. Der Begriff Brüder, und da sind dann auch die Schwestern mit gemeint, kommt im Neuen Testament etwa 250 Mal vor. Das ist eine ganze Menge. Zusätzlich haben wir Begriffe wie Mutter, Vater, Schwester oder Kind, die Beziehungen innerhalb einer Gemeinde bezeichnen. Da habe ich dann mehrere von diesen Bibeltexten aufgelistet. Und das zeigt uns, wie Gott sich die Beziehungen innerhalb einer Gemeinde vorstellt. Ja, Familie. Wir sind Familie. Wir kümmern uns umeinander, wir interessieren uns füreinander. Dieser Satz, es geht dem anderen nichts an, was ich in meinem privaten Leben tue, der trifft nicht auf Gemeinde zu, weil wir uns als Familie füreinander interessieren. Und wer nicht will, dass andere sich für seine Privatsphäre interessieren, der will nicht Teil einer Gemeinde sein. So ist das. So, wenn ich dies hier sehe, dann muss ich an ein Zeugnis denken, das der Pastor Francis Chan mal erzählte. In seine Gemeinde kam ein Gangmitglied, ja, ein Typ aus einer Bande, die viel Unfug treiben, hatte sich bekehrt, wollte der Gemeinde eine Chance geben, eine wichtige Rolle in seinem Leben zu spielen. Und er war auch mit dabei und so. Und irgendwann kommt er nicht mehr, der junge Mann. Und irgendwann später trifft er ihn zufällig wo und fragt ihn: Hey du, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, wo bist du geblieben? Und dann sagt er: Weißt du was? Als ich mich bekehrte und zu euch in die Gemeinde kam, dann habe ich meine Familie verlassen, die Gang. Das war nicht eine gute Familie, aber es war eine. Was ich suchte, war eine neue Familie. Was ich fand, war eine Serie von Programmen, aber keine Familie. Das fordert mich persönlich sehr heraus. Ja. Wie empfinden Personen, die herkommen und qualitative Familienbeziehungen suchen in der Gemeinde? Wie empfinden die unsere Gemeinde? Ja. Wir können das hier im Gottesdienst teilweise das Gefühl vermitteln, aber wir sind hier nur 2 Stunden zusammen. Ja. Im Hauskreis, da kann man diese Art Beziehungen formen. Und da kann man Familie sein. So, ich glaube, wir haben noch Wachstumsbedarf und wir wollen wachsen darin, Familie zu sein. Und sechstens, wir brauchen die Hilfe anderer, um Jesus ähnlicher zu werden. Wir haben im Neuen Testament etwa 30 Einandergebote. Zum Beispiel, nehmt einander an, ermuntert einander, vergebt einander, einer trage des anderen Last, bekennt einander eure Sünden und so weiter und so fort, betet füreinander. All die Dinge kann man super anwenden, wenn man in der kleinen Gruppe zusammen ist. Die kann man nur begrenzt anwenden, wenn wir in der großen Gruppe zusammen sind. So, das sind die 6 Punkte. Am Schluss zeige ich sie noch einmal alle auf einer Slide. Und jetzt die 3 Bilder für das Jüngermachen. Sie sind alle in 1. Korinther, Kapitel 3 zu finden. Und sie zeigen uns, was in Gottes Herzen ist, wenn es darum geht, Personen, die neu im Glauben sind, darin anzuleiten, stark zu werden und zu Multiplikatoren zu werden. Und ich habe für diesen Teil großzügig aus dem Kurs als er dort ist, der Discipulus, ein Jüngermacher werden, geliehen und Bilder herausgenommen. Und wer dann nachher sagt, ich muss mehr darüber wissen, der meldet sich einfach für den Kurs an, den wir nach der Osterwoche dann beginnen. Das erste Bild, sich um ein Baby kümmern. Ja? Liebe Brüder und Schwestern, 1. Korinther 3, 1 bis 2. Ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. So, abgesehen davon, dass der Paulus hier Christen, die schon lange Zeit Christen sind und sich aber immer noch so verhalten wie unreife Christen, dass er sie rügt sozusagen, kommt hier klar dieses Bild heraus, ja, ein neuer Christ ist wie ein kleines Baby, geistlich gesehen, und er ist davon abhängig, dass sich jemand um ihn kümmert, damit er wachsen kann und sich gut entwickeln kann. Und hier gibt es einen ähnlichen Text in Hebräer, Kapitel 5, Vers 12. Da sagt der Autor, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ja, wieder dieses Bild. Wer länger im Glauben ist, von dem wird erwartet, dass er feste Speise verträgt und schon zur Formung von anderen neueren Christen beiträgt. Das Problem war, da war ein Zustand, und das will ich hier mit zwei Bildern jetzt verdeutlichen. Der erste Zustand, der war nicht so, wie er sein sollte. Und das sieht so aus. Wenn ein erwachsener Mann immer noch Milch trinkt, das passt nicht. Das ist genau, also mit so einem Fläschchen, ja. Das ist genauso wie wenn jemand, so das sagt der Text in Hebräer, schon lange Christ ist und immer noch diese Nahrung von Babys zu sich nehmen muss. So, was Paulus eigentlich sagt, ist, dass dies passieren soll. Ein richtiger Mann trinkt keine Milch, er isst die Kuh. Ja, ihr müsst feste Speise braucht ihr. Ja, wir brauchen die länger schon im Glauben sind, um sich um die zu kümmern, die nur noch Milch vertragen, die noch keine Kuh essen können. So, neue Christen sind wie neugeborene Babys. Sie benötigen persönliche geistliche Fürsorge. Hier habe ich ein Bild von einem neugeborenen Baby. Das liegt ganz allein und verlassen da. Und das ist, das macht was mit uns, ja, wenn wir ein Baby so alleine und verlassen da liegen sehen. Das passiert, wenn Personen zum Glauben kommen, neu und es gut meinen und wir ihnen sich selbst überlassen. Wenn sich keiner um sie kümmert, ja, dann sind nicht viel Überlebenschancen da. So, was die brauchen, um sich gesund zu entwickeln, groß und stark zu werden, das ist, dass jemand zu ihnen geht. Deswegen, wir können nicht zu einem neuen Gläubigen oder zu jemandem, der interessiert ist, gehen und sagen, wir erwarten jetzt von dir, dass du regelmäßig die Bibel liest, dass du regelmäßig deinen Zehnten zahlst, dass du all den Leuten vergibst, die dir Böses angetan haben, dass du deine Ehe selber auf die Reihe bringst. Die können das nicht alleine. Ja, sie brauchen jemanden, der zu ihnen geht. Und das ist ein Opfer. Ja, kleine Babys haben das. Man muss nachts aufstehen. Ja, man muss ihnen das Fläschchen ins Bettchen tragen. Die gehen sich das noch nicht selber machen. Ja, man muss ihnen die Windeln wechseln. Was sie selber können, ist die voll machen. Aber sich die wechseln, das können die nicht. So, von uns, die wir länger im Glauben sind, ja, und wir haben das Privileg, diese extra Meilen zu gehen für die, die neu im Glauben sind, um sie im Glauben anzuleiten. Und das sieht dann übersetzt in den Gemeindealltag so aus. Neue Christen brauchen mehr als nur einen Händedruck, wenn sie sich unserer Gemeinde anschließen. Sie brauchen jemanden, der an ihrer Seite geht, der ihnen hilft, sich wohlzufühlen, der ihre Fragen beantwortet, der sie für das geistliche Wachstum zurüstet. Wo das nicht passiert, da bleiben sie wie dieses verlassene Baby, das praktisch keine Überlebenschancen hat, wenn sich nicht jemand um sie kümmert. Das ist das erste Bild aus 1. Korinther Kapitel 3. Das zweite Bild ist ein Haus bauen. Ja, da haben wir Vers 10. Gott hat mir in seiner Gnade, sagt der Paulus, den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen, das Jesus Christus ist. Doch andere bauen nun darauf weiter und jeder muss genau darauf achten, wie er selber diese Arbeit fortführt. So, wie sieht das aus, was hier beschrieben ist? Wir haben hier ein Fundament. Ja, und dann den nächsten Vers von dem, den ich eben gelesen habe, ein Vers, der für die Mennoniten ganz, ganz wichtig ist, 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. In dem Moment, wo ich mich bekehre und Jesus eingeladen habe, mein Herr und Heiland zu sein, ist das Fundament für mein Leben gelegt. Das ist gut, das ist fest, das wird standhalten, alles toll. Jetzt, darauf aufbauen, das ist meine Verantwortung. Und wenn ich das nie gemacht habe und ich keine Anleitung darin habe, wie baue ich jetzt mein Lebenshaus auf, dann kann das ungefähr so enden. Und in so einem Haus wollen die meisten von uns nicht wohnen. Aber so sieht die geistliche Entwicklung aus, wenn jemand versucht, ein Haus zu bauen, der noch nie vorher eins gebaut hat. Oder man kann zu so einem Haus kommen. Was ist der Unterschied von der Person, die dieses Haus baut, und der Person, die dieses Haus aufgebaut kriegt? Der Unterschied ist, dass wenn der Neubekehrte auf diesem Fundament steht, dass er nicht alleine stehen bleibt, sondern dass jemand, der mehr Erfahrung hat, zu ihm kommt und sagt: Hey junger Mann, ich zeige dir, wie das geht. Lasst uns zusammen das Ding anpacken und dein Lebenshaus bauen. Und dann wird erklärt, und es wird gehalten. Dann ist hier der Text aus 1. Korinther 11, Vers 1. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Ja, also was junge Christen brauchen, ist jemanden, der die Lehren der Bibel ins Leben übersetzt durch den Lebensstil. Und von dem sie abschauen können. Und fragen, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Wie kann ich mit der Situation umgehen? Jemand, der sie in Kontakt bringt mit anderen Personen, der sie zu einem Hauskreis führt, zu einer Kleingruppe. Das ist, wenn wir jemandem helfen, sein Lebenshaus zu bauen. Das ist das zweite Bild. Das dritte Bild aus 1. Korinther 3 ist eine Pflanze pflegen. Vers 6 sagt Paulus: Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So, hier haben wir eine Tomatenpflanze. Hier ist dann der Vers aus Markus 4, Vers 20. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät ist, die hören das Wort und nehmen's an. Diese junge Tomatenpflanze repräsentiert einen jungen Christen, einen neuen Christen. Hier haben wir zwei davon. Beide haben sich bekehrt, hatten eine Begegnung mit Jesus und die Saat hat wunderbar gekeimt und sie entwickeln sich gut. Und jetzt werde ich Fotos zeigen von einem realen Experiment, das man gemacht hat. Man hat gesagt, wir werden mal die eine Pflanze pflegen und die andere vernachlässigen. Und dann sieht das nach einer Woche so wie dies aus. Nach 3 Wochen ist der Unterschied so zu sehen. Nach 4 Wochen so, also ja, wir erinnern uns daran, eine Pflanze wird gepflegt, ein neuer Jünger wird begleitet und der andere Jünger wird sich selbst überlassen. Nach 5 Wochen sieht es so aus, der Unterschied wird immer größer, immer krasser. 7 Wochen, so bleibt dieser arme Jünger, Neubekehrte, der alles selber lernen sollte, die Bibel lesen und so weiter und so fort. Man hat dann aber gesagt, okay, ist doch zu schlimm, wenn der ganz alleine bleibt. Wir werden nach 7 Wochen sehen, ob wir noch was anfangen können mit diesem. Und man hat angefangen, ihn zu gießen und ihm das zu geben, was er braucht für seine Entwicklung. Und tatsächlich, er ist noch nicht ganz gestorben und entwickelt sich auch. Dritte Woche, vierte Woche, fünfte Woche, sechste Woche. Ja, und dann passt da, weil diese Tomaten sollen ja irgendwann Frucht bringen. Es sind nicht nur Zierpflanzen. Und Jesus sagt, ja, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Er sucht die Frucht in unserem Leben. Und wenn wir jetzt zurückschauen zu der ersten Pflanze, die von Anfang an Pflege erlebt und genossen hat, dann sehen wir, dass diese nach 14 Wochen 52 Tomaten produzierte. Und wo das Wort Jesu aus Markus Kapitel 4 wahr wurde, wo er sagt, und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 30-fach und einiges 60-fach und einiges 100-fach. So, drei Bilder. Ein Baby, ein Hausbau, eine Pflanze, die uns helfen zu verstehen, wie Gott sich das Jüngermachen innerhalb der Gemeinde aussieht. Was hat das in Häusern? Die Gemeinde ist ein Körper, jedes Glied hat eine Funktion. Dann ist die Gemeinde eine Familie, man kümmert sich umeinander und wir brauchen die Hilfe anderer, um Jesus ähnlicher zu werden.